Seit 1995 gibt es die Apokalyptischen Reiter, eine der spannendsten deutschen Bands, textlich und musikalisch außergewöhnlich und einzigartig, auch live, immer mit einer klaren Haltung und immer sozial engagiert. In der heutigen Folge vom Kraftfink.de Podcast traf ich nach fast genau 10 Jahren den Bassisten Volkmar erneut zum Interview. Wir haben über das aktuelle Album Wilde Kinder gesprochen und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Fangen wir doch mal ganz, ganz vorne an, weil du, lieber Volkmar, du bist seit 1995 bei den Apokalyptischen Reiter an der Gitarre. Was mich aber mal interessieren würde, wie bist du denn überhaupt zum Bass gekommen?
Das ist tatsächlich ganz kurz erzählt. Wir haben 1990 eine relativ wilde Party gefeiert, in dessen Verlauf unsere Freunde, wir stammen ja alle aus Apolda, also Kleinstadt in Thüringen, Nachbarstadt von Weimar, und zu später Stunde kamen dann unsere Heavy-Metal-Freunde aus Weimar zur Party, die uns ganz stolz verkündet haben, sie hätten jetzt eine Band. Mhm. Ich sage, wie, habt eine Band? Ja, wir haben eine Band, und der eine spielt halt Bass, Schlagzeug, Gitarre, was man halt so braucht, und wir so bierselig wie wir waren, wir machen auch eine Band, ganz klar. Und dann wurden die Instrumente verlost. Das war wirklich so. Und ich habe Bass gezogen. Also keiner konnte ja irgendwas spielen. Mhm. Also wir waren völlig unbedarft. Genauso ging das dann los. Und dann haben wir uns die ersten Instrumente gekauft. Also zuerst hatte Fuchs, der hatte sich bei damals Roadstar, das war, glaube ich, der Vorgänger von Thomann, mhm. der hatte sich so ein Heavy-Metal-Gitarren-Starter-Set gekauft mit einer Flying V, BC Rich-Gitarre und einer ganz kleinen Verstärkereinheit. Und ich hatte mir einen Bass bestellt, der war aber ewig nicht lieferbar. Also hatten wir erstmal nur eine Gitarre und sonst nichts. Das Schlagzeug war auch noch nicht da. Da haben wir aber die erste Probe nur mit Gitarre gemacht und haben an die Garage mit den Fäusten dran geklopft, damit wir irgendeine Rhythmik hatten. Und etwas später bekam ich dann meinen ersten Bass von einem Typen, der war gebraucht. Der war offensichtlich auch in einem ganz schlechten Zustand. Ich hatte aber gar keinen Verstärker. Ich wusste das auch gar nicht, dass man einen braucht. Ich dachte, also wir waren wirklich grauenhafte Amateure. Das waren aber noch nicht die Reiter. Also bis zum in der Gründung der Reiter haben wir dann 5 Jahre musikalische Solistisation durchlaufen und hatten etliche Projekte von Punk, Rock, Grindcore, alles Mögliche. Und irgendwann wusste man auch, dass man die Instrumente stimmen muss. Also es waren alles solche neuen Erkenntnisse, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also wir waren wirklich blutige Autodidakten, was Musik angeht. Das ging nur aus einem Gefühl heraus. Also wir hatten keine musikalische Vorbildung in Form von Noten, Schule oder also gar nichts eigentlich.
Wahrscheinlich macht das letztendlich die Vielfältigkeit in eurem Sound aus und diesen Bock, den man euch einfach anhört, einfach zu spielen, wirklich im Sinne, wo wir jetzt schon fast bei Wilde Kinder sind, mit dem Sound rumzuspielen und mit den Möglichkeiten. Wahrscheinlich.
Ja, Musik ist für uns immer eine Spielwiese, ne? Bei den wilden Kindern, das kindliche Element, das steckt ja auch in den Reitern immer noch drin. Also wir gestatten uns das ja auch, dass wir nicht so abgeklärt sind und dann sagen, das macht man jetzt nicht, sondern irgendwie alles ist irgendwie erstmal neugierig und spannend. Man kann es ja zumindest mal ausprobieren. Ob man es jetzt dauerhaft verwendet, ist immer die Frage. Aber wir gehen jetzt nicht so ran, ja, das wird wahrscheinlich eh nichts werden, sondern eher so die kindliche Neugier zu sagen, okay, wir probieren es einfach gerne aus, ne?
Das heißt, da gibt es dann auch keine Grenzen, wenn jetzt einer von euch ankommt und sagt, lass uns mal XY probieren, dann ist es klar, dass die anderen das zulassen. Oder gibt es auch Grenzen, wo ihr sagt, nee, also, das geht jetzt gar nicht?
Ich meine, es muss natürlich in irgendeiner Form schon irgendwie im Reiterkosmos stattfinden können. Also wenn jetzt einer irgendwie ein Waschbrett oder ein Banjo anbringt und sagt, ich muss da jetzt aber hier so einen Banjo-Sound da reinbringen. Ich glaube, das wäre jetzt schon ein bisschen zu weit außerhalb. Aber so gerade innerhalb von Gitarren, Musik oder auch Elektronik, so sage ich mal Synthesizer, atmosphärische Sounds bis hin zu so bluesigen Sachen. Da haben wir eigentlich wirklich auch schon viel geprobiert und gejammt und gemacht. Letztlich muss es einen halt auch irgendwann kicken, ne? Und es ist jetzt nicht so, wenn irgendeiner was anbringt, dass die anderen gleich sagen, oh, was ist denn das für ein Mist, sondern wir tun es uns tatsächlich dann erstmal wenigstens ein paar Minuten mal jammen, Wenn es jetzt überhaupt gar keinem gefällt, das merkt man dann eigentlich relativ schnell. Ansonsten, wenn das innere Grinsen nicht kommt, dann ist es meistens nichts.
Das innere Grinsen, das hast du schön gesagt. Also diejenigen, die sich dafür interessieren, wie das klingt, wenn ihr ganz experimentell seid, die sollen vielleicht mal das letzte Album hören. Diejenigen, die euch eher mögen, wenn es gerade rausgeht, die sind mit Wilde Kinder total gut aufgehoben. Wann habt ihr denn dieses Album geschrieben und hattet ihr auch richtig Bock nach dem letzten Album, The Divine Horseman, auch zu sagen, komm, jetzt mal ganz gerade raus und im ursprünglichen Reiterstil, wenn man das überhaupt so nennen kann?
Ja, na, das die Veröffentlichung, die tut ja sozusagen so ein bisschen nahelegen, dass wir sozusagen nach Divine Horseman mit Wilde Kinder angefangen haben, aber da ist eigentlich genau umgedreht. Also Wilde Kinder waren im Prinzip eigentlich schon komplett fertig. Es wurde durch die Corona-Zeit ausgebremst. Also wir haben im Prinzip von 2018 bis 2020 das Wilde Kinder-Album mehr oder weniger fertig geschrieben gehabt. Hatten sogar schon die Drums in Hamburg aufgenommen. Bloß Nuclear Blast haben dann gemeint, wir mussten jetzt so 30, 40 Bands Release verschieben, weil niemand kann touren, niemand weiß, wann was ist. Wir müssen auf alle Fälle euren geplanten Release auch mindestens um ein Jahr nach hinten verschieben. Wenn ihr jetzt keinen Druck habt, das unbedingt jetzt aufnehmen zu müssen, lasst euch Zeit. Und in der Tat war es so, wir hatten zwar rhythmusmäßig alles aufgenommen und durchdacht, aber gerade Fuchs war noch mit einigen Texten nicht so richtig zufrieden und auch Adi hatte an einigen Gitarrenmelodien, die waren seiner Meinung nach auch noch nicht so in dem Topf, wo es hin musste. Mhm. Und dann haben wir einfach die alte Idee aufgegriffen, die dann letztlich Divine Horseman ist, dass wir uns gesagt haben, wir wollen irgendwann mal ein Album machen, was man irgendwie in 2 Tagen schreibt. Mhm. Also eigentlich probt man nicht dafür, sondern man jammt einfach nur so vor sich hin. Mhm. Und das Ding ist eigentlich zwischengeschoben worden und hat uns im Prinzip in der Zeit irgendwie so, das war so 2 Fliegen mit einer Klappe. Weil erstens hatten wir dadurch ein adäquates Release zum 25 Jahre Reitergeburtstag. Mhm. Wir durften ja nicht auf die Bühne. Und die große Party musste ja 2-mal abgesagt und dann letztlich komplett abgesagt werden, was uns schon irgendwie geschmerzt hat, weil wir hätten natürlich super gerne eine riesen Party mit den Fans gefeiert. Wir hatten ja auch irrsinnig viele Tickets dafür verkauft. Also, aber nur so ein liebloses Best-of soll das halt auch nicht sein. Und dann haben wir uns erinnert an diese Idee, die wir mal auf einer Italien-Reise hatten, wo wir noch ein paar Tage in den Dolomiten waren und wir saßen dann irgendwie so bierselig an einem Fluss und haben uns die großen Berge angeguckt und haben nur so wehmütig gemeint, früher war es irgendwie einfacher, Platten zu schreiben. Da sind wir einfach im Proberaum gegangen und haben irgendwie drauf losgejammt und dann hatte man irgendwie Songs fertig. Und jetzt muss immer alles irgendwie wochenlang diskutiert werden und dann ändert sich dort ein Riff und dort nochmal ein Tönchen und alles ist irgendwie so verkopft. Man müsste doch nochmal wie früher in 2 Tagen irgendwie alles aufnehmen. Und die Idee tragen wir schon so lange mit uns rum. Die ganze Welt stand ja still. Mhm. Ja? Also, und wir haben gesagt, ey, es ist jetzt eigentlich völlig unerheblich, ob jetzt die 2 Tage funktionieren oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir es ja gar keinem erzählen, dass wir es überhaupt versucht haben. und haben uns dann tatsächlich wirklich 2 Tage im Proberaum eingeschlossen. Wir hatten vorher mit dem Ali von Heaven Shall Burn, der quasi bei uns nur so ein paar Kilometer weg wohnt, dem hat man davon erzählt. Der hat auch gesagt, seid ihr wahnsinnig, was wollt ihr machen? Ich sage, ja, wir wollen das alles aufnehmen. Sagt er, ja gut, ich komme mal rum. Weil er kannte sich mit so mobilen Equipment und Recording Setups ganz gut aus. Das heißt, wir haben die Schlagzeuge mikrofoniert und Gitarrist, Gitarre, Bass. Da hatten wir noch ganz viele irgendwelche verrückten Instrumente, die wir uns irgendwo aus irgendwelchen Asienurlauben mitgebracht hatten. Also es war irgendwie alles da, wie eine große Spielwiese. Und dann ging es einfach los. Dann haben wir da drin so ein kleines Ritual gemacht. Da haben wir so ein bisschen was verräuchert. Mhm. In so einer Klangschale und haben uns dann wirklich versucht, in so einen, wie so eine Art Rauschzustand zu spielen. Mhm. Und das war super intensiv. Ja, irgendwie gefühlt ist man dann irgendwie nach 2 Tagen später aus dieser Blase wieder aufgetaucht und dann hat man eine Festplatte mit 2 Terabyte an Musik voll gehabt und 500 Minuten. Und dann hieß es, das Zeug einfach nochmal im Normalzustand durchzuhören und zu analysieren, was davon ist möglich, auf eine Platte zu machen oder macht was nicht. Wir haben dann erstmal 3 Stücke davon extrahiert, haben es der Plattenfirma geschickt und haben eigentlich irgendwie, also wir wussten eigentlich, okay, uns gefällt's, aber wir haben manchmal auch einen sehr eigenen, speziellen Geschmack.
Hast du schön gesagt, ja.
Es hätte durchaus im Rahmen des Möglichen sein können, dass die Plattenfirma sagt, sag mal, Jungs, seid ihr jetzt vollkommen durchgeknallt, aber die fanden es im Gegenteil, fanden es sehr, sehr spannend. Wir haben es dann einfach durchgezogen und das war eigentlich total toll, weil wir haben in dem Moment die wilden Kinder völlig vergessen, haben uns nur darum gekümmert und sind, nachdem er das alles fertig hatte, war ja dann auch die Frage, gut, das blieb dann viel an Fuchs und mir hängen, weil wir dann die ganze Visuals und Grafiken gemacht haben. Also Fuchs hat ja viele seiner Bilder dann da reingemacht. Ich habe die ganzen Montagen für die Booklets gemacht und haben uns da irgendwelche Special Editions ausgedacht. Und wo man damit durch war, dann war im Prinzip wieder klar, ah ja, stimmt, wir haben auch das Wilde Kinderalbum, das müssen wir mal fertig machen jetzt. Und das war total cool, weil dann bist du mit frischen Ohren an deine angearbeiteten Songs gegangen und dann auf einmal flutschte das nur so raus. Und Fuchs meinte so, oh geil, stimmt, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich einen neuen Text dafür, der passt viel besser. Und ging es sozusagen eigentlich weiter. Eigentlich so sind beide Alben irgendwie miteinander verknüpft. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, inwieweit die Wine Horsemen dann die wilden Kinder am Ende doch noch ein bisschen beeinflusst hat. Sicherlich hat es das. Nicht vielleicht von den Songs, dass es die Songs komplett umgestickt hat, aber vielleicht ein bisschen von der Attitude, die vielleicht gerade so in diversen Passagen, auch in diversen Zeilen vom Gesang dann wiederzufinden sind, könnte ich mir vorstellen.
Ja, du hast jetzt total viele interessante Sachen gesagt, auf die ich alle eingehen will. Und ich glaube, genauso wie du gesagt hast, die Divine Horseman hat vielleicht so euren kreativen, verwuselten Speicher einmal ausgeleert. Und auch, was du gesagt hast, dieses In-In-Raus-Spielen, das war für mich so die, Lerneffekt klingt so theoretisch, aber das war für mich so die Essenz der Platte, sich mit Musik in einen Rausch zu spielen. So wie es in anderen Ländern gemacht wird und was wir hier mit deutscher Musik ja überhaupt nicht machen. Also 5 Minuten Trommelsolo, da steigen ja alle aus. Und in anderen Ländern fangen die an zu tanzen und merken, ja, da entsteht eine Energie durch das Gemeinsame und so. Das fand ich total interessant. Was auch sehr wichtig ist, ich habe letzte Woche mit Andy von Caliban über deren Platte gesprochen und der sagte auch, es ärgert ihn total, dass alle jetzt denken, die Platte, die heißt Dystopia, hat was mit der Pandemie zu tun und natürlich hätte man das bei euch jetzt auch rein interpretiert. Man hätte gedacht, ach, die Reiter, jetzt haben sie wilde Kinder, ein Album über Freiheit geschrieben, aber wenn ich sie richtig verstehe, dann habt ihr das ja quasi weit vor der Pandemie angefangen und mit dem Zug von The Divine Horseman zu Ende geführt, ne?
Ja, so kann man es im Prinzip sagen. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welche Textpassage jetzt vor Pandemie, mit der Pandemie und jetzt danach irgendwie, na gut, danach nicht. Also aber es ist auf alle Fälle alles, glaube ich, so eine große Gemengelage, in der es erst alles irgendwie stattgefunden hat.
Guckt man da nochmal kritischer über die Texte in so einer Zeit, wenn man eine Band ist, die sich viel mit Eigenverantwortung beschäftigt und Freiheit und die einfach wilde Kinder ist ja, wenn man euch kennt, seit 25 Jahren gibt's euch, dann weiß man, wie ihr das meint. Wenn man euch nicht kennt, kann man diesen Slogan nehmen wie bei Tokotronic oder 1000 Bands, die Slogans verwenden und kann den umdeuten. Schaut man da nochmal kritischer drüber oder ist es euch schon zu viel?
Nee, ich denke ja, ich meine, gut, die Hauptarbeit, gerade was die Texte angeht, das ist Fuchs ja auch und der ist, glaube ich, permanent im gesamten Albumprozess, glaube ich, ist die textliche Ebene ja bei den Reitern sowieso sehr, sehr stark mit der Musik verwoben. Also vieles entsteht ja auch so ein bisschen Hand in Hand, dass das musikalische Gefühl auch den Text in dem Fall unterstützt oder perfekt ergänzt. Und ich glaube, erst wenn die letzte Recording-Session dann auch wirklich abgeschlossen ist, ist er auch dann irgendwo mit seinem Anspruch an den Text dann auch durch, ne? Also selbst im Studio da, wenn jetzt noch die letzten Zeilen eingesungen werden, erinnere ich mich auch an Passagen, wo dann irgendwie um einzelne Wörter noch überlegt wird, was dann jetzt hier besser klingt. Oder manchmal ist das Wort vielleicht stärker, reimt sich aber nicht auf ein anderes. Also man muss da immer viele Sachen im Blick haben, gerade wenn man auch so einen lyrischen Anspruch hat, dass man eine gewisse Poesie auch in den Text irgendwie rüberbringen will, weil es ist tatsächlich eine ganz wichtige Ebene bei den Reitern. Das habe ich aber gemerkt beim Feedback zu Divine Horseman, wo viele natürlich die Textebene vermisst haben. Die kann man ja in dem Fall nicht improvisiert machen. Dann müsste man ja im Prinzip Songs schreiben, was ja nicht ging. Also sprich, war Divine Horseman eher ein musikalisches und weniger so ein textlastiges Album. Was witzigerweise dazu geführt hat, dass dieses Album gerade im nicht deutschsprachigen Raum viel, viel höheren Anklang fand als sonst unsere normal deutschsprachigen Alben. Also es transportierte sich offensichtlich über diese nicht so prägnante deutsche Lyrik, die dann halt fehlte, war das offensichtlich für englischsprachige Menschen dann durchaus eher normaler und zugänglicher.
Interessant.
Die dann ansonsten vielleicht irgendwie mit so einer deutschsprachigen, sehr prägnanten Aussprache permanent erinnert werden, dass sie ja kein Deutsch können und das jetzt in dem Moment auch nicht verstehen, was der da singt. Also es ist nur so eine Theorie. Also ich habe zumindest für die Wine Horsemen so unfassbar viele Interviews gerade für die USA gemacht und auch für Japan. Das hätte ich nicht erwartet, dass das dort so stattfand. Ne? Und speziell die Wine Horsemen wurde auch, nachdem wir wirklich mit allen Reiteralben, wir haben es immer versucht, wir wollten so gerne in Japan spielen, wir wollten eine japanische Lizenzpressung machen und es hat keinen Weg reingeführt. Für die Wine Horsemen haben wir uns überhaupt nichts versprochen und genau das Album released jetzt ein japanisches Label.
Krass, Japan kann ich eher nachvollziehen als jetzt USA. Und ich hätte sogar eher gedacht, dass die euch dann einfach wirklich der Einfachheit halber für die Ohren einfach auf die Rammstein-Schiene setzen und sagen, ach, die sind so ähnlich wie Rammstein, wir verstehen nicht, was die sagen. Und das gefällt uns dann. Das überrascht mich jetzt auch, das hätte ich nicht gedacht. Also gerade für USA finde ich es jetzt, und da dann auch so proglastig oder so eine bestimmte Ecke, oder war das dann wirklich Metal?
Das kann ich jetzt schwer abschätzen anhand der Interviewleute, wo die musikalisch zu Hause waren. Aber ich denke, das ganze Album wurde wahrscheinlich eher so ein bisschen als so ein weltmusikalisch-metallisches Experiment wahrgenommen, was ja auch in gewisser Weise, weißt du, bei normalen Reiteralben passieren ja viele Dinge in relativ kompakter Form. Also wir haben immer relativ kurze, prägnante Refrain, Strophen. Es ist immer alles sehr verdichtet. Und so eine solche Momente wie auf die Wine Horsemen, dass man so minutenlang sich irgendwo hintreiben lässt, eher so langsam und sich langsam steigert, das würden wir uns jetzt im normalen Songwriting-Prozess, würden wir das viel stärker raffen. Oder machen wir ja am Ende auch. Ne? Mhm. Und ich denke, dadurch hat dieses Transartige, dieser Trip im eigensten Sinne des Wortes, der trifft auf die Wine Horsemen schon irgendwo absolut zu und ist ja im Prinzip auch ein absolutes Anti-Album, wenn du die Hörgewohnheiten der neuen Konsumenten betrachtest, die ja quasi nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 2-3 Minuten haben, wenn überhaupt, und nur noch in Playlists denken. Ne? Und den haust du dann im Prinzip so einen fast 80-minütigen, schwer zugänglichen Brocken hin, wo der längste Song irgendwie 16 Minuten ist. Das ist alles andere als Mainstream, und sondern es ist eigentlich so die ganze gesamte Antithese. Aber für uns halt irgendwo eine Erfüllung auch einer ganz fixen, lang gehegten Idee, und umso schöner, dass es passiert ist.
Ja, und auch eine mutige Umsetzung, weil ihr hättet ja damit auch richtig auf die Nase fallen können, was euch dann jetzt kurz vor Wilde Kinder vielleicht nicht gerade so gut getan hätte. Wie ist es denn? Also definitiv seid ihr eine der kreativsten und mutigsten Bands, was den Sound angeht. Und es ist ja so ein immer wieder gebrachter Kritikpunkt, der Metal ist zu starr. Empfindest du das so oder ist dir total Wumpe? Oder würdest du dir wünschen, dass sich Bands mehr trauen?
Ich weiß nicht, ich analysiere den Metal schon so viele Jahre. Es ist letztlich ist Metal halt ein Paralleluniversum. Man hat sich, glaube ich, auf so gewisse Regeln festgelegt, die erlaubt sind, und manche Sachen sind halt dann irgendwie too much. Wenn man gerade so Anbiederungen Richtung Pop und Mainstream werden halt oftmals sehr schnell böse angemahnt und angezählt, oder auch so bestimmte Sounds, wenn die so cheesy sind oder sehr elektronisch, hip-hoppig oder sowas, das ist schon irgendwo so ein bisschen Gift für Metal, glaube ich. Da können sich viele drauf verständigen, dass man das echt erstmal ablehnt. Aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass die Metal-Community als Gesamtheit nach außen wahrscheinlich irgendwie ganz anders wahrgenommen wird als in ihrer Verästelung im Inneren. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass zwischen den einzelnen Heavy-Metal-Strömungen in der Szene, obwohl ja eigentlich alle erstmal Metaller sind, ne? Der eine findet halt Sabaton gut und der andere Napalm Death, aber dass es da schon oftmals auch sehr, sehr starke Anfeindungen gibt, wo ich immer manchmal so denke, vielleicht ist das auch so ein deutsches Ding. Das ist mir früher immer schon bei unseren internationalen Konzerten aufgefallen, dass dort das Publikum durchaus bunter gemischt war, auch wenn ich mir jetzt so die Shirts angeguckt habe, da war es alles relativ querbeet, und in Deutschland versucht halt jeder immer erstmal so seinen Acker zu verteidigen, und irgendwie zwei Death Metal Bands sagen eben, eure Drums sind getriggert und ihr seid nicht true, ihr seid Plastik, und die anderen rumpeln halt und das ist halt Kult, und ich weiß nicht, also oftmals führen wir sind das einfach solche ideologiegesteuerten Debatten, die kann ich eigentlich auch nach so vielen Jahren nicht mehr hören. Also jeder soll ja bitte schön das hören, was er gut findet. Und dieser erzieherische Anspruch, den habe ich mir jetzt eigentlich auch, ich meine, früher habe lang genug Fanzines geschrieben, bin jetzt auch immer noch Schreiber, aber ich muss keinen mehr erziehen zu irgendwas, sondern jeder soll machen, was er will. Da bin ich eigentlich mittlerweile relativ tiefenentspannt.
Erziehung ist ein super Stichwort, weil, wenn wir jetzt gerade über Metal reden, Metal ist ja überwiegend nihilistisch, widmet sich den dunklen Seiten im Leben, den nicht so schönen Momenten, versucht alles quasi noch negativer darzustellen, als es vielleicht sogar ist, um apokalyptisch zu sein irgendwie. Ihr tut es auch, aber dem Fuchs gelingt es mit seinen Texten, und ich bin mir nicht so ganz klar, wie er das macht. Wenn man jetzt das Album anhört, Die wilde Kinder, man geht aus dem Album raus und wird so vollgeballert mit positiven, ich sage jetzt mal, Glaubenssätzen. Das macht er echt richtig gut. Ist es ein bewusster Anspruch von euch, dass ihr sagt, okay, wir wollen sagen, es ist scheiße, aber wir möchten, dass ihr rausgeht mit dem Gefühl, es ist scheiße, aber irgendwie ist es auch gut und ihr könnt was schaffen. Ich finde, die Platte ist extrem motivierend.
Ja, ja. Das ist absolut immer schon unser Ding gewesen. Und ich glaube, das ist auch so sein Lifestyle, den er selber auch lebt. Der ist einfach so ansteckend positiv. Letztlich, wenn man es wirklich ganz streng nach der Bibel geht, ist die Apokalypse per se ja nichts ganz Schlechtes, weil natürlich wird was Altes beendet und vernichtet, aber der Wiederauferstehungscharakter, also dass danach was Neues kommt, was Besseres, was anderes, das lässt sich ja in so viele Lebensbereiche reinprojizieren. Und ich glaube auch, das war auch immer unser Anspruch, zu sagen, man kann schon auf Dinge aufmerksam machen und die kritisieren. Aber es sollte halt einfach nie nur bei der reinen Kritik bleiben. Das Kritisieren ist einfach. Aber zu sagen, für was man steht oder welchen Weg man gehen kann, um sich selbst auch schlechten Situationen rauszuheben, das ist, glaube ich, eine viel größere Challenge. Uns ist das zu profan, einfach nur die Heavy-Metal-Klischee-Nummer abzuziehen. Ich meine, was ich dir gesagt habe, Heavy-Metal hat seine Regularien und es ist ein Kosmos. Man muss auch nicht jede Band hinterfragen. Und ich finde auch durchaus stumpfe Plattitüden-Texte über irgendwelche Zombies und Satan. Ich kann mich daran auch unterhalten lassen. Ne? Es berührt mein Leben und berührt meine Seele nicht, wenn ich sowas höre. Aber wenn irgendjemand was doch poetisch tiefgreifendes zusammen mit Musik transportieren kann, dann ist es halt idealerweise doppelt eindringlich. Was ist das vermag halt Musik allein oder nur ein Gedicht allein, manchmal nicht, was eine Kombination aus Musik und Lyrik schafft. Mhm. Ich glaube, wir haben eigentlich seit dem Jahr 2000, wo wir mit All You Need Is Love zum ersten Mal deutsche Texte gemacht haben. Wir waren uns da wirklich sehr unsicher, ob das überhaupt geht, ob man das nicht missverstehen kann, weil als deutsche Band deutsch zu singen ist jetzt vielleicht ganz Usus, aber es gab eine Zeit, da war sowas auch, hat man schnell mal irgendwie auch einen dummen Spruch dafür bekommen. Aber ich glaube, für die Reiter als Findung und als Trademark war das der Initialzündung, dass wir überhaupt so viele Leute, glaube ich, im Kopf aufgeschlossen haben. Mhm. Weil die Kombination aus Texten, wir haben nie Fragen zu Texten bekommen. Und aber seit All You Need Is Love und Have a Nice Trip, wo wir quasi zum ersten Mal Deutsch gesungen und formuliert haben, war diese Textebene immer da und Leserbriefe und wirklich absolut ergreifende Sachen, die uns da zugeschickt worden sind, wo die merkten, okay, die Band ist eben mehr als nur ein Klischee und mehr als nur ein Patronengurt, sondern das sind irgendwie Typen, die, glaube ich, auch im Leben was schon erlebt haben oder die vielleicht auch einfach zuhören können, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Wir haben schon, ja, was weiß ich, Bilder für Hochzeiten oder so signiert oder Ständchen eingespielt, so für Karten oder auch wenn Leute verstorben sind. Also es sind wirklich die gesamte Bandbreite an Emotionen, die sind uns schon zugetragen worden. Und ich denke schon, das macht ein Fan, glaube ich, immer nur dann, wenn er das Gefühl hat, das bringt es auch, weiß nicht, den da hinschicke. Ne? Also.
Was mich wirklich extrem beeindruckt hat, ist der Song der Eisenhans. Bisher war das Himmelskind mein ungebrochener Lieblingssong. Aber der Eisenhans ist echt eine richtig coole Nummer, inhaltlich und musikalisch, basierend auf einer Geschichte von den Gebrüder Grimm, einem Märchen. Und ja. Weil du gerade sagst, inspirieren, weiterzudenken, weiterzumachen, diese Botschaft, die ihr da rausgeholt habt, also sollen die Leute jetzt nachschlagen, worum es in dem Eisenhans geht? Es geht quasi darum, das Wilde im Menschen zu bewahren. Vielleicht nicht alles als böse abzuwerten, von dem andere sagen, dass es böse ist, und einfach mal zu schauen, dass die Bösen vielleicht auch manchmal die Guten sind und umgekehrt und dass das Wilde in uns allen schlummert. Wie definierst du denn wild? Weil das Album heißt Wilde Kinder, es geht sehr oft um wild. Was bedeutet für dich, wenn man es jetzt ins normale Leben überträgt, wild sein, wild bleiben?
Tja, das ist die Sozialisierung, die bringt es ja nun so mit sich, dass man eigentlich als wildes Kind geboren wird und dann viele, viele Regeln erfährt in verschiedensten Institutionen, angefangen von Kindergarten, Schule, Ausbildung, Job, die einem ja letztlich immer Grenzen setzt, ne? Also das dich einhegen, deine Gefühle, dein Tun einschränken. Und ich glaube, es gibt Menschen, die vergessen, dass sie mal anders waren, sondern die sind sehr konform, sehr angepasst. Entweder haben sie vergessen, dass sie früher mal wild waren, in Anführungsstrichen, oder sie trauen sich's nicht mehr. Und das führt meiner Meinung nach halt zu vielen, vielen Problemen. Also wir haben sicherlich auch nicht ohne Grund eins der Länder, wo es die meisten Psychotherapien gibt, wo Menschen einfach so in sich selbst gefangen sind. Ich finde immer noch eine schöne Beschreibung ist immer, wenn man noch den Kontakt zu seinem inneren Kind in irgendeiner Form hat. Mhm. Wie man das auslebt, das weiß ich auch nicht. Ich finde nur, zu sagen, ich mache jetzt mal irgendwas Verrücktes, das kann sonst was sein, ne? Aber das ist für mich, ist das, glaube ich, wichtig für die Grundzufriedenheit im Leben. Weil wenn du quasi immer so in gleichförmigen Bahnen dich bewegst, ohne große Peaks nach oben oder unten, ich weiß es nicht. Das stelle ich mir schnell sehr, sehr, sehr langweilig vor. Und das führt vielleicht auch zu Frustration und gleich Missmutigkeit oder dass man halt irgendwie jemand wird, der alles immer nur kritisiert, einfach so als nörmelnder, unzufriedener Mensch durchs Leben läuft. Und ja, die wilden Kinder, die Reiter sind für uns ja auch immer so ein Spielplatz gewesen, die uns quasi auch immer ein bisschen in die Vergangenheit zurückgezogen haben. Ich meine, man ist als Familienvater und packt mal seine Tasche und setzt sich in Turbos oder fliegt mit dem Flugzeug um die halbe Welt und macht irgendwas. Das ist eigentlich schon irgendwie ein bisschen wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind genauso diese Momente, die einem halt dieses Leben auch spüren lassen und wo du dann, was weiß ich, sagst im Sommer, ich muss jetzt hier wieder 3 Stunden Rasen mähen. Aber ich weiß, warum ich es mache, weißt du? Also es ist jetzt nicht mein Lebensinhalt, sondern ich habe eine gewisse Abwechslung, die ich mir aber auch selber irgendwie erarbeitet habe oder die, auf die ich nicht verzichten will. Dafür kämpfe ich halt auch. Hätte ja auch jetzt in der Pandemie, wie viele Bands auch, wir hätten auch Handtuch werfen können. Also meine, das ist alles jetzt nicht spurlos an uns vorübergegangen und es hat auch viele Konflikte aufgemacht, die jetzt vielleicht so in einer heilen Welt, wo du nur von Erfolg zu Erfolg hüpfst, monetär komplett abgesichert bist, da ist natürlich alles immer, ist immer alles einfach, ne? Das ist aber, man sagt ja oftmals so schön, erst im schwierigen Moment zeigt sich halt, was wirklich eine Beziehung wert ist. Und eine Beziehung, eine Bandbeziehung ist ja quasi auch eine sehr, sehr schwierige Sache über viele, viele Jahre. Also das ist, man ist ja letztlich mit den Jungs irgendwo auch manchmal länger irgendwie zusammen als mit Partnern gewesen oder so. Ne? Die sind halt irgendwie, die Band ist gefühlt auch immer, also seit ich 20 bin, ist die Band da. Das ist schon irgendwie verrückt.
Mir ist nochmal wichtig zu sagen an alle, die jetzt den Podcast hören und euch noch nicht gesehen haben, dass ihr keine Band seid, die in T-Shirt und Jeans auf die Bühne geht und diese Songs spielt, sondern dass man bei euch live wirklich richtig was geboten kriegt. Und selbst wenn das innere Kind vielleicht verschütt gegangen ist, sobald man vor euch steht und seht, was ihr da abzieht auf der Bühne, kommt man in eine ganz andere Stimmung. Deswegen an dieser Stelle einfach mal einen Konzertbesuch bei euch empfohlen. Das, was du jetzt eben gesagt hast, also wie sich ein Leben im schlechtesten Fall gestaltet, ist für mich eine Interpretationsmöglichkeit von diesem Song Euer Gott ist der Tod. Da gibt es, glaube ich, mehrere Deutungsmöglichkeiten, aber im Prinzip Euer Gott ist der Tod ist ja quasi damit auch gemeint, dieses Hinarbeiten auf das Ende und vergessen, was auf diesem Weg passiert. So diese Leute, die sich immer nur Gedanken machen um die Rente und immer nur Gedanken machen, was sie später mal machen. Ist so ein bisschen damit gemeint, oder?
Ja, also wir sind immer nicht so die Freunde von Texte erklären. Das ist schön, dass das bei dir so aufgeht oben im Kopf und ich denke, bei anderen wird es vielleicht was anderes da assoziiert werden. Es ist letztlich unser irgendwo auch ein apokalyptischer Song über Untergang und Niedergang, definitiv. Das ist quasi so das reinigende Element des Albums, ne? Dass man sozusagen auch durchschreiten muss und das ist auch nicht so ganz zufällig, wenn man jetzt in alten Plattendimensionen denkt, das ist ja der Opener der B-Seite. Der Flow gerade auf der B-Seite, den kann man sozusagen, wenn man die 5 Songs so in in sich nochmal nimmt. Das ist auch, glaube ich, nochmal so ein Stück, was Reiterverständnis ausmacht, dass man sozusagen erstmal durch eine sehr, sehr schwere, tiefe Zeit geht und um danach wieder aufgerichtet zu werden und dann eher so eine Euphorie zum Schluss bekommt. Also das ist, es hat bei uns Platten-Songs auf Platten anzuordnen, ist manchmal auch ein bisschen tricky. Da gibt es oftmals so, wir könnten es doch so oder so machen, aber letztlich, wir denken es immer wie eine Show, also wie eine Live-Show. Man braucht erstmal so ein bisschen Punch und Energie, um reinzukommen. Dann lässt man es ein bisschen runter, dann gibt es so einen dramatischen Höhepunkt, um es danach irgendwie in irgendeiner Form groß, mit großen Gefühlen irgendwie ausklingen zu lassen. So, das ist immer so unser Ding, weil wir so eine Dramaturgie im Flow eines Albums immer gut finden.
Wenn wir jetzt mal dieses Euer Gott ist der Tod so aufgreifen, wie ich es jetzt interpretiere, wie du gesagt hast, und ich habe es ja auch gesagt, einer der am vielseitigsten deutbaren Songs. So ein bisschen eine Botschaft von den Reitern ist für mich immer, die ankommt, nicht lang quatschen, selber machen. Und was ihr jetzt zum Beispiel gerade angestoßen habt, ist dieses Projekt namens Reiterwald. Ihr unterstützt dauernd und immer wieder soziale Projekte. Ich kann mich erinnern, als wir vor 10 Jahren dieses Interview hatten zu Moral und Wahnsinn, da habe ich dich gefragt, was du denkst, wie es zu dieser tollen Chartposition kommt. Und hast du gesagt, das heißt wahrscheinlich einfach nur, dass wir innerhalb von kurzer Zeit viele Menschen mobilisieren können. Wie sieht's denn aus bei so einer Sache wie Reiterwald? Ziehen die Fans da richtig mit?
Ich habe jetzt tatsächlich, wir haben ja erst letzte Woche das gestartet. Ich müsste jetzt tatsächlich mal die Leute von Wilderness International fragen. Die haben jetzt noch keinen Report rumgeschickt, wie viele Leute da tatsächlich jetzt schon mitgemacht haben. Das Feedback war auf alle Fälle super. Es war ja auch tatsächlich von langer Hand geplant, weil es ja tatsächlich auch in den Booklets von den Vinyl und CDs sind ja auch schon die Anzeigen und die QR-Codes drin, um auf das Projekt drauf zu kommen. Das heißt, wir arbeiten im Prinzip schon über ein halbes Jahr an der Umsetzung dieses Dings. Wir wollten halt erstes Mal, war es für uns halt schön, weil die Firma kommt aus Dresden, wir sind halt aus der Nähe, aus Weimar, und das ist erstens nicht weit, einen kurzen Dienstweg. Das Team ist jung, man kann sich irgendwie schnell austauschen. Das ist auch noch nicht sowas wie Greenpeace, sage ich mal, so eine multiglobale Organisation, wo du auch hinsichtlich Kostenstruktur noch überhaupt keinen Überblick mehr hast, wo du da im Prinzip dranhängst. Also wir hatten die so als Pendant zur Band eigentlich auch wahrgenommen, dass die quasi auch Idealisten sind und da so ein tolles Projekt haben. Wir selbst haben speziell zu Peru und Kanada sehr enge Verbindungen. Also ich habe mein Vater, sein Halbbruder ist Kanadier, und ich habe viel Verwandtschaft in Kanada und war auch im Land schon relativ oft und weiß dort auch um die Problematik des Urwalds, was der dort auch ja quasi immer bedroht ist, bedrohter ist, und jetzt gerade so durch ein Stichwort Ölkrise und Gaskrise, dass jetzt die Fracking-Geschichten dort wahrscheinlich noch mehr zunehmen werden, was natürlich auch katastrophale Auswirkungen dann für die Natur dort hat. Und Fuchs selbst war jetzt in Peru auch schon längere Zeit im Urlaub und hat auch den Dschungel dort bereist. Wir wollten es halt nur in irgendeiner Form. Ich habe immer gesagt, Leute, wir müssen irgendwie, wenn wir mit so einem Projekt nach außen gehen, so Wald schützen irgendwie, oder es ist immer relativ unkonkret. Man weiß immer nicht so richtig, was man hat. Und wir haben dann irgendwie gedacht, das Infield vom Wacken, das kennt jeder. Also jeder weiß, wie groß das ungefähr ist. Und dass wir mal so eine Vorstellung hat, was wir da eigentlich machen wollen. Ich meine, letztlich war es uns wichtig, dass wir transparent erstmal wissen, es gibt da wirklich eine Organisation, die wirklich dann sagt, okay, wir können das dort tatsächlich mit dem Geld, was gespendet wird, kaufen. Und dann ist das wirklich nicht möglich, dort dieses Grundstück da zu roden oder so. Ne? Darum geht es ja letztendlich.
Vielleicht fassen wir mal ganz kurz zusammen, was ihr macht. Ihr wollt in der Größe des Wacken Infields sensible Regenwaldteile in Kanada und in Peru schützen lassen. Man kann sich dann auf eurer Homepage informieren, kann sich einloggen, kann einen kleinen Teil kaufen, kann das Ganze mit dem Namen Reiterwald sichern lassen, dann wird diese Fläche quasi nicht abgerodet und wird dann zusammenstehen als der sogenannte Reiterwald für immer geschützt sein. Ist so richtig, ne?
Ja, das ist genau so, ist es eigentlich angedacht, richtig.
Wie gesagt, ihr macht ganz viele Sachen. Vielleicht kann man da immer mal auf dem Laufenden bleiben und gucken bei euch auf den Social Media. Und ich habe jetzt auch gehört, ihr habt einen Telegram-Kanal seit heute.
Ja, wir haben tatsächlich mal so ein bisschen auch unsere selbst, wir haben nun alle auch Kinder und fragen die immer mal, wo was abgeht und wie wir uns präsentieren. Und die sagen immer, ah, ihr habt zu wenig Klicks auf euren Videos, weil die natürlich nur irgendwelche Gamer und Hip-Hopper gucken, die dann irgendwie 1 Million Klicks am Tag kriegen. Und ich sage, ey, nee, das ist irgendwie, das funktioniert bei uns ein bisschen anders. Aber was uns immer mehr auffällt, ist, dass halt gerade so Facebook und Instagram mit ihren Algorithmen das wirklich schaffen, dass du, obwohl du da irgendwie 100.000 Follower hast, dass nur ein Bruchteil derer überhaupt irgendwas sieht, was du postest. Oder dann erstaunt sind zu sagen, wir haben selbst jetzt Zuschriften von Leuten bekommen, die nach Leipzig jetzt am Wochenende gefahren sind und uns live sehen wollten, obwohl wir das im Februar abgesagt haben. Mhm. Mehrfach abgesagt. Überall stand es und die kriegen das einfach nicht mit. Und dann haben wir gesagt, okay, klar, wir müssen uns jetzt nicht bei TikTok anmelden. Das wäre jetzt vielleicht wirklich nicht überhaupt nicht mehr unser Medium.
Würde mich auch das zutrauen, ja.
So ein bisschen noch einen neuen Kanal zu haben, wo man einfach sagt, hier können wir auch noch ein bisschen, weißt du, Facebook ist immer gleich so eine große Plattform, wo man immer sehr, sehr wahrgenommen wird. Es muss aber noch trotzdem, wir haben ja auch schon seit vielen, vielen Jahren einen Fanclub und machen Fanclub-Arbeit, aber die verlagert sich natürlich auch immer wieder ein bisschen, weißt du, weil diese alten Strukturen, wo man sich in Foren angemeldet hat, diese Zeiten gibt's einfach nicht. Und dann zu sagen, okay, wir brauchen einen Ort, wo man sich irgendwie schnell irgendwie zusammenconnect kann, das ist mit so einem Kanal auf jeden Fall ganz gut gewährleistet. Also das ist zumindest unser Plan. Wir wollen dort sozusagen einfach ein bisschen Behind-the-Scene-Material rausbringen. Wir wollen dort einfach auch Backstage-Postings machen, wenn wir wieder auf Tour sind. Alles, was jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt die erste News des Tages ist, aber die ein bisschen für den Fan einfach ein bisschen Benefit bringt, zu sagen, ich bin ein bisschen mit der Band verbunden, ich möchte ein bisschen mehr wissen als ein anderer, der jetzt vielleicht die Reiter nur hört und sagt, es reicht mir. Hm. Bei den Reitern, genau, also da kann sich jeder sozusagen selbst seine Dosis Reiter selbst definieren, wie er die haben möchte.
Wir sind am Ende angekommen, aber nicht am Ende meiner Fragen. Ich könnte noch 10 Stunden Interview mit dir führen, sondern am Ende der Zeit. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Das ja, vielen, vielen Dank auch.